Wenn wir anfangen, die Gemeinschaft zu vernachlässigen, dann wird auch alles andere ins Rutschen geraten. Das ist nur eine Frage der Zeit. Die Mitgliedschaft in der Familie Gottes ist weder irrelevant noch gleichgültig zu ignorieren. Die lokale christliche Gemeinde ist Gottes Plan für diese Welt. Oder wie Bill Hybels es ausdrückte, die lokale christliche Gemeinde ist die Hoffnung, die funktionierende, sagte er, die funktionierende lokale christliche Gemeinde ist die Hoffnung für diese Welt. So, ich denke, er hat vollkommen recht. Dieser Satz ist millionenfach zitiert worden und er hat nichts von seiner Wirkung verloren dadurch. Jesus sagte, Matthäus 16, 18, ich will meine Gemeinde bauen und die Pforte der Hölle, die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Spürt ihr die Ernsthaftigkeit in diesem Wort? Das ist nicht so ein Nebensatz, wisst ihr so, naja, Gemeinde ist ganz nett. Jesus sagte, ich will meine Gemeinde bauen, und zwar so, dass die Pforten der Hölle sie nicht überwältigen können. Und das erleben wir überall in unserem Planeten, überall. Da, wo die Verfolgung besonders groß wird, die Christen überleben. Oft im Verborgenen, oft im Versteckten, Verfolgten, aber die Gemeinde kriegst du nicht kaputt. Weil sie von einem anderen Geist gespeist wird. Es ist nicht irgendeine Ideologie oder irgendeine Philosophie, die Christen leidet, es ist der Geist des lebendigen Gottes. Und solange der präsent ist auf diesem Planeten, wird die Gemeinde weitergebaut und wird weiter wachsen. Selbst wenn sie verfolgt oder geschlagen wird, sie wird dann eher wie so ein Ding sein, was man schlägt und dann werden zwei draus. Weißt du, es wird einen anderen Effekt haben als normalerweise. Es wird nicht sterben, es wird wachsen. Es wird kraftvoll. Warum sagt Gott sonst, dass er in unserer Schwachheit in seiner Kraft zur Vollendung kommt? Überleg doch, was eine Aussage. Wenn ich schwach bin, ist er stark in mir und durch mich? Weil ich mir dann selbst nicht im Weg stehen kann. Ja, die super selbstbewussten Menschen stehen sich oft selbst im Weg, weil sie das Gottesbewusstsein nicht haben. Der hat nicht so viel Platz, der kann nicht tun, was er tun möchte. Und dadurch erleben manche Christen nicht das, was sie erleben könnten. Die Gemeinde ist unzerstörbar, sagt Gott, und wird in alle Ewigkeit existieren. Sie wird dieses Universum überdauern, genau wie deine Aufgabe in ihr. Wer meint, er bräuchte die Gemeinde nicht, ist entweder arrogant, oder er ist ignorant. Die Gemeinde ist so wichtig, dass Jesus am Kreuz für sie starb. Jesus liebte die Gemeinde so sehr, dass er sein Leben für sie gab, wie Epheser 5 sagt. Die Bibel nennt die Gemeinde sogar die Braut Christi und den Leib Christi. Überleg mal, ich kann mir nicht vorstellen, zu Jesus zu sagen, oh, ich liebe dich, aber deine Braut, die kann ich nicht leiden. Oder ich akzeptiere dich, aber deinen Leib, du, den lehne ich ab. Das tun manche Christen, ohne dass sie sich dessen eigentlich bewusst sind. Ich möchte dich ermutigen, verliebe dich neu in seine Gemeinde. Das ist für jede Ehe ein wichtiger Prozess, weißt du, wenn so die ersten ein, zwei Jahre vorbei sind und dann zieht der Alltag ein und man erkennt Stück für Stück die Schwächen dessen, den man geheiratet hat. Und dann kommt der Punkt, wo ich mich entweder entscheide zu lieben oder das Ganze Stück für Stück zerfällt. Stimmt's? Und bei der Gemeinde ist es genauso. Vielleicht kommst du her, bist vielleicht Mitglied geworden vor ein, zwei Jahren und langsam merkst du, hey, dieser heilige Bruder XY, der ist ja gar nicht viel besser als ich. Der hat ja noch üblere Witze drauf. Oder der lebt ja ein Leben, das nicht wirklich echt ist in manchen Bereichen. Oder du erlebst die Elfriede haben wir, glaube ich, keine, die Schwester Elfriede, die nie aufhört zu reden, sogar negativ manchmal reden. Dann sagt sie, wollte, dass wir dafür beten. Und du spürst, das ist nicht richtig. Mit anderen Worten, du findest raus, dass in der Gemeinde Christi nichts perfekt ist. Darf ich das so sagen? Nichts. Weder ich noch du, nichts. Wir sind auf dem Weg, die einen sind weiter als die anderen, aber perfekt. Oh, ich bin der Letzte, der das von sich behaupten würde. Wir sind auf dem Weg. Oder wie, ich glaube, Heike hat es mal vorgelesen, hat irgendjemand von Ruth Graham, was auf ihrem Grabstein steht, Baustelle geschlossen. Die Frau ist mit Ende 80 gestorben oder Anfang 90. So, das wird auf unseren Grabsteinen auch drauf gehören. Ne? Baustelle geschlossen. Das bleibt Baustelle, solange wir leben. Und Gott wusste das. Gott hat nie den Anspruch gehabt, ich mache dich jetzt perfekt. Damit alle auf dich schauen können und sehen, Susanne ist die perfekte Christin. Siegfried ist der perfekte Christ. Leute, da hätte ich Angst vor so einem Anspruch. Sag ich, Gott, oh Gott. Und deswegen sagt er genau das Gegenstück. Wenn du schwach bist und erkennst, dass du es bist, Und kannst es sogar zugeben vor anderen, indem man um Vergebung bittet zum Beispiel. Ja, das ist ein Zeichen von dieser Art von Schwäche, die Gott so liebt. Demut nennt er das. Und er sagt, dem Demütigen gibt er Gunst. Ach, ich liebe diese Bibelstelle. Dem Stolzen widersteht er. Und ich sage dir, wenn Gott dir widersteht, kannst du aufhören zu gehen. Du kommst keinen Millimeter vom Fleck. Verliebe dich neu in die Gemeinde des Herrn. Wenn wir sie für unwichtig erklären, uns über sie beschweren oder sie ablehnen, dann lehnen wir ihn ab. Gott fordert uns stattdessen auf, die Gemeinde so zu lieben, wie sie Jesus liebt. Im 1. Petrus heißt es, liebt eure Brüder. Ihr könnt auch die Johannesevangelium und die Briefe lesen und ihr werdet rausfinden, ups, den Bruder nicht zu lieben, ist eine der übelsten Sachen für Gott, die du tun kannst. Ja, lest das in dem Kontext. Ich habe jetzt nicht die Zeit, all die Bibelstellen herauszuholen. Es ist so klar, dass es niemand überlesen kann, der es ernstlich sich anschauen will. Die Brüder zu hassen oder nicht zu lieben, ist eine der übelsten Sachen für Jesus selbst. Und traurigerweise ziehen viele Christen ihren Nutzen aus der Gemeinde, aber sie lieben sie nicht. Du kannst hier Mitglied sein, ohne die Gemeinde zu lieben. Einfach weil du in deinem Herzen immer Kritik und Ablehnung für die einzelnen Glieder hast, die vielleicht nicht so stark sind, wie du denkst, dass du wärst. Lass mich so ausdrücken. Ja, ich meine, wir reden ja jetzt nur von, du kannst dich ja als Deutscher schon vergleichen und kannst dich dann in Schubladen stehen, du bist besser oder schlechter. Dann kannst du dich noch mit ausländischen Geschwistern vergleichen und kommst dann natürlich immer besser weg, weil du kannst vielleicht die Sprache besser oder hast vielleicht einen besseren Job. Wisst ihr, das ist genau das, was Christus entehrt. Warum sollte einer den anderen zuvorkommen, ihn zu ehren? Wir haben eben gesungen, das hat mir nicht gefallen im Lied, wir ehren Christus allein oder Gott alleine. Das stimmt nicht. Dieser eine Satz gefällt mir nicht, weil Gott hat uns immer wieder aufgefordert, ehre den anderen. Ehre Vater und Mutter, erste Gebot mit Verheißung. Ehre deinen Nächsten in der Form, dass du ihn liebst, dass du ihm Gutes tust. Einander zu ehren ist eine ganz wesentliche Eigenschaft für mich, für Christ sein oder dafür die Gemeinde zu lieben. Ehre und Respekt, das heißt nicht, ich sage jetzt, ich ehre dich, sondern ich gehe mit dir so um, als ob du ehrwürdig bist. Ich hatte mal einen Kollegen, als ich noch bei einer anderen Arbeit war. Und das war einer der größten Schleimer, die ich kannte. Er war schon Abteilungsleiter damals. Der hat so, weißt du, wenn er irgendwo von dem war, der hat dann so den Lieben und den Braven gespielt. Und ich erinnere mich, wie gestern, das ist gestern gewesen, wäre es schon Jahre her. Ich ging in der Mittagspause in Karstadt nach Limburg und da war genau diese Person. Und irgendeine Verkäuferin hat irgendwas nicht richtig gemacht. Und dieser Mann hat sich verhalten wie das größte Hinterteil, was du dir vorstellen kannst. Ich habe mich so geschämt für diesen Mann. Ich dachte, mein Gott, jeder weiß, wo er arbeitet. Was ist das für ein Bild gerade? Ja, und das war so eine Zwiegespaltigkeit. Weißt du, nach oben buckeln, nach unten treten. Das ist so, was ich meine. Und so gibt es eben einfach dieses, das ist nicht echt. Ich habe herausgefunden, Leute wollen, dass ich echt bin. Die wollen nicht, dass ich ihnen immer nach dem Mund rede. Das ist ihnen gar nicht so lieb, wie wenn sie wissen, der ist so, wie er ist. Der meint, was er sagt. Und er steht auch dazu. Auch wenn es gegen die Meinung der Masse ist oder wenn er mal schräg drauf ist. Und wenn das in Respekt und Achtung passiert, du gehst mit deinem Nächsten so um und nicht nach den Schwächen des Nächsten. Das ist ja, was viele tun. Ja? Ist jemand schwach, dann bekommt er einen Tritt. Ist jemand stärker als ich, dann buckle ich. Das ist nicht, wie wir sein sollen. Ehre jeden, mit dem du zu tun hast. Die Alten und Schwachen, genauso wie die Jungen und Starken und Erfolgreichen. Ehre den anderen. Weil dann hast du die Verheißung, dass Gott dich ehren wird. Und ich sag dir, es gibt keinen schöneren Moment, als wenn du erkennst, Gott ehrt dich gerade. Durch irgendeinen Menschen, durch irgendeinen Umstand, durch irgendwas. Das kannst du dir nicht verdienen, das kannst du nicht machen. Vor allem in Situationen, wo das Leben scheinbar zu Ende ist und auf einmal ist der Herr da. Wie jetzt die junge Frau vor ein oder zwei Wochen im Gottesdienst, die mir jetzt diese E-Mail geschickt hat, mit der Heilung von diesem Raucherlunge. Ich meine, Gott ist gut, wisst ihr? Oder eben kam jemand und sagte, im Gottesdienst ist der Fuß geheilt worden, einfach in der Anbetungszeit. Die Dinge passieren, weil Gott uns ehrt. Ey, ich will nichts anderes. Ich suche nicht mehr Ehre von Menschen. Obwohl ich glaube, dass wir einander ehren dürfen, aber ich suche sie nicht mehr. Es ist nicht das, wofür ich lebe. Es ist nicht das, wofür du lebst, sondern wofür sie leben. Leben sie für die Ehre von Gott. Ehren sie Menschen mit der höchsten Ehre. Stellen sie sich vor, das ist gerade jetzt, was weiß ich, die Tochter von Angela Merkel oder der Sohn von Obama, mit dem du zu tun hast. Du wirst sie anders behandeln. Manchmal helfen solche Krücken im Kopf, Leute anders wertzuschätzen, als man es sonst täte, weil man ja vielleicht die Schwächen so gut kennt. Vor allem die in deiner Familie. Pass gut auf. Deine eigenen Kinder, deine Eltern, vor allem wenn du jugendlich bist. Das sind oft die Leute, die am wenigsten Ehre bekommen, weil man deren Schwächen natürlich besser kennt als jeder sonst. Stimmt's? Fang da an. Warum sagt Gott Ehre Vater und Mutter, wenn du lange lebst? Da ist eine Verheißung drin, die Ehre in der kleinsten Zelle des Lebens stattfindet, in der Familie. Dann kannst du sie überall leben. Und dann bist du eine ehrbare Persönlichkeit. Deine Ortsgemeinde ist es. Nicht die Gemeinde. Nicht irgendwelche Gemeinde. Du hast eine, ich weiß nicht, ob das hier deine Ortsgemeinde ist. Das kann ich gar nicht sagen. Das kann nur Gott dir sagen. Aber Fakt ist, du gehörst zu einer, die Gott dir zeigen wird, wenn du ihn ernsthaft fragst. Und das ist dann deine. Und mit Ausnahme von ein paar wichtigen Stellen, an denen alle Christen zu allen Zeiten gemeint sind, bezeichnet das Wort Kirche oder Gemeinde im Neuen Testament immer die sichtbare Kirchengemeinde vor Ort. Das Neue Testament geht von einer Mitgliedschaft in dieser Ortsgemeinde aus. Die einzigen Christen, die nicht Mitglieder einer Ortsgemeinde waren, kannst du nachlesen, waren die, die durch Gemeindezucht aufgrund des Festhaltens an einer schweren Sünde aus der Gemeinde ausgeschlossen worden sind. Die einzige Ausnahme, die ich gefunden habe, wo Leute nicht Mitglieder einer Gemeinde waren. Die Bibel beschreibt, dass ein Christ ohne eine örtliche Kirchengemeinde wie ein Organ ohne Körper, wie ein Schaf ohne Herde, wie ein Kind ohne Familie ist. Es ist ein unnatürlicher Zustand. Das macht Paulus besonders deutlich, wenn er schreibt, im Epheserbrief 2,19, ihr gehört jetzt als Bürger zum Volk Gottes, ja sogar zu seiner Familie. Die heutige Gesellschaft mit ihrem unabhängigen Individualismus hat viele geistliche Weisen hervorgebracht. Christen ohne Zuhause, die von einer Gemeinde zur nächsten wandern, ohne wirklich dazu zu gehören, ohne Identität, Verantwortlichkeit oder Verpflichtung. Viele glauben, es sei möglich, ein guter Christ zu sein, ohne zu einer Gemeinde dazuzugehören oder sogar ohne eine Gemeinde zu besuchen. Aber Gott würde diese Haltung strikt ablehnen. Die Bibel bietet viele überzeugende Gründe, warum du aktiv zu einer Ortsgemeinde gehören solltest. Und die würde ich mir gerne mit dir anschauen. Auf dem Chart seht ihr die Übersicht, zu der ich wiederum ein paar Worte verlieren möchte. Warum du Gemeinde brauchst. Erstens, eine Gemeindefamilie bezeichnet dich oder kennzeichnet dich als echten Christen. Ich kann nicht behaupten, dass ich wirklich zu Jesus Christus gehöre, wenn ich nicht verbindlich zu einer Gruppe von Christen gehöre. Jesus sagt, an eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Die härtere Stelle ist im 1. Korinther 11. wo Paulus das Abendmahl erklärt und sagt, Leute sterben vor ihrer Zeit und sind sehr krank, weil sie die Gemeinde, den Leib des Herrn, nicht richtig beurteilen. So, das kann man sich jetzt mal überlegen, was das bedeuten könnte für das eigene Leben. Wenn wir in Liebe als Gemeindefamilie aus unterschiedlichen sozialen Schichten und ethnischen Kulturen zusammenkommen, dann ist das ein ausdrucksvolles Zeugnis für diese Welt. Weil das findest du so sonst nirgendwo. Zweitens, eine Gemeindefamilie hilft dir aus deiner ich-bezogenen Isolation heraus. Die Ortsgemeinde ist die Schule, in der wir lernen können, in der Familie Gottes zurechtzukommen. Sie ist der Ort, an dem wir selbstlose Liebe und gegenseitige Annahme praktizieren können. Und als aktives Mitglied lernst du, dich um andere zu sorgen und Anteil an ihrem Leben zu nehmen. 1. Korinther 12, 26, leide dein Teil des Körpers, so leiden alle anderen mit. Und wird dein Teil gelobt, freuen sich auch alle anderen. Dass das nicht überall in der Welt so ist, weißt du. Wenn dein Kollege befördert wird und nicht du, kannst du sehen, ob du das leben kannst. Ich freue mich so für deine Beförderung. Ich hätte es zwar verdient, aber... Ja, sich mit anderen zu freuen, weg von sich selbst zu schauen, ist oft der erste Schritt in Gottes Erfolgsplan hinein. Weil er hat Erfolg für dich vorprogrammiert. Nur die meisten verpassen es, weil sie einfach diese grundlegenden Dinge nicht beachten. Denn Liebe hat Ausdrucksformen. Wir reden ja schon seit anderthalb Jahren über die Liebe und studieren vieles drüber. Nur im regelmäßigen Kontakt mit anderen, ganz normalen, unvollkommenen Christen, können wir echte Gemeinschaft erfahren und die neutestamentliche Wahrheit des miteinander verbunden Seins und voneinander abhängig Seins kennenlernen. Biblische Gemeinschaft lebt davon, dass wir einander so verbunden sind, wie wir mit Christus verbunden sind. Gott erwartet, dass wir füreinander unser Leben geben. Viele Christen, die Johannes 3,16 kennen, sind sich nicht bewusst, dass es auch 1. Johannes 3, Vers 16 gibt, wo steht, Christus gab sein Leben für uns. Daran haben wir erkannt, was Liebe ist. Auch wir müssen deshalb unser Leben für unsere Brüder einsetzen. Dies ist die Art von opferbereiter Liebe, die Gott von uns erwartet. Die gleiche Art von Liebe, mit der Christus uns geliebt hat. Drittens, eine Gemeindefamilie hilft dir, geistlich stärker zu werden. Weißt du, dass du nie geistlich reif werden kannst, wenn du immer nur Gottesdienste besuchst, darüber hinaus jedoch passiver Zuschauer bleibst? Nur aktive Teilnahme am ganzen Leben einer Ortsgemeinde kann deine geistlichen Kräfte aufbauen. Es mag leichter sein, ein heiliges Leben zu führen, wenn niemand um dich ist, der deine Liebesfähigkeit herausfordert. Aber das ist falsche und unerprobte Heiligkeit. Isolation bringt nämlich Falschheit hervor. Es ist leicht, uns selbst vorzumachen, dass wir geistlich reif sind, wenn niemand da ist, der uns herausfordert. Echte Reife zeigt sich in der Interaktion mit anderen. Wir brauchen mehr als die Bibel, um wirklich zu wachsen. Wir brauchen Beziehungen zu anderen Christen. Wir lernen schneller und werden stärker, wenn wir miteinander und voneinander lernen und einander verantwortlich sind. Wenn andere erzählen, was Gott sie gerade lehrt, dann lerne ich und wachse ich. Das ist einer der Gründe, warum wir Zellen so lieben, diese Kleingruppen. Weil wir dort diese Art von Gemeinschaft pflegen können. Das ist in den Gottesdiensten so gar nicht möglich. Aber in einer kleinen Gruppe mit 3, 4, 5 Leuten kannst du genau das trainieren. Viertens, der Leib Christi braucht dich. Gott hat in seiner Familie eine einmalige Aufgabe für dich. Und diese Aufgabe nennt sich Dienst. Und Gott hat dich für diesen Dienst begabt und ausgerüstet. Kennst du deinen Dienst schon? Das, wo du Teil dessen sein sollst, was wir hier tun. Oder in der Gemeinde, wo du dazugehörst. Kennst du deinen Dienst schon? Wie der 1. Korintherbrief. Wie auch immer sich die Gaben des Geistes bei jedem Einzelnen von euch zeigen, sie sollen der ganzen Gemeinde nützen, steht dort. Deine Ortsgemeinde ist der Platz, an dem du deine Gaben entdecken, weiterentwickeln und einsetzen kannst. Vielleicht hast du auch noch einen weitergefassten Dienst, der aber immer zusätzlich zu deiner Aufgabe in deiner Gemeinde hinzukommt. Rick Warren hat das mal sehr klar gelehrt. Jesus versprach nicht, deinen Dienst aufzubauen, er versprach, seine Gemeinde aufzubauen. Ja, aber Gott hat mich doch ruhig. Ja, aber schau mal, setz die Prioritäten richtig. Wir haben Kinder zu Hause und die haben viele Interessen. Und die wissen eins, erst kommen ihre Aufgaben in unserem Haushalt. Und wenn dann Zeit übrig ist, können sie gerne andere Aufgaben tun. Selbst wenn das für die Gemeinde ist. Ups. Ja, Klarheit ist wichtig. Und es gibt Prioritäten. Jetzt wird er ganz still. Fünftens, du bist Teil von Jesu Auftrag in dieser Welt. Als Jesus auf dieser Erde lebte, wirkte Gott durch seinen menschlichen Körper. Heute gebraucht er den geistlichen Leib. Uns. Die Gemeinde ist Gottes Werkzeug auf dieser Erde. Es ist nicht nur unsere Aufgabe, Jesu Liebe vorzuleben, indem wir einander lieben. Wir sollen sie auch zum Rest der Welt bringen. Zum Beispiel nach Togo, wie jetzt gerade die Woche geschehen, durch eure Liebesgabe. Dieses unglaubliche Privileg wurde uns allen gemeinsam verliehen. Als Glieder am Leib Jesu Christi sind wir seine Hände, seine Füße, seine Augen, sein Herz. Er wirkt durch uns in dieser Welt. Und jeder von uns hat hier einen Beitrag zu leisten. Das ist einfach die Wahrheit. Sechstens, die Gemeindefamilie wird dir helfen, nicht rückfällig zu werden. Wie rückfällig? Was denkst du von mir? Ich sag dir eins, keiner von uns ist gegen Versuchung immun. Keiner. Wenn sich die richtige Gelegenheit bietet, dann bist du und ich zu jeder Sünde fähig. Denk mal nicht besser von dir. Das ist, wie unser Fleisch ist. Und je nachdem, wie die Situation ist, hat unser Fleisch mehr Macht, als wir wollen. Und dann könnten Dinge passieren, die niemand wirklich will. Und deshalb hat er uns die Verantwortung füreinander übertragen. Und es heißt auch im Hebräerbrief, ermuntert einander jeden Tag, damit niemand von euch verhärtet werde durch Betrug der Sünde. Also kümmere dich um deine Angelegenheiten, ist keine christliche Aussage. Ja, jeder hat seinen Job zu tun, aber da sind Leute rechts und links. Das ist wie ein Baum, der eben nicht alleine steht, und wo der nächste Wind, wenn er kräftig genug ist, ihn mit den Wurzeln ausreißt, sondern es ist ein Baum, der ist eingepflanzt in ein Waldstück. Und jeder Baum stützt den anderen. Wenn der Wind kommt, der knickt nie ganz ab, weil der nächste Baum stützt ihn und dann stützt er ihn. Und wir sind berufen und aufgefordert, uns um andere zu kümmern. Und wenn du jemanden kennst, der gerade Probleme mit seinem Glauben hat, ist es deine Verantwortung, ihm nahe zu bringen oder ihm nachzugehen und ihm in Gemeinschaft zurückzubringen. Ihm zu helfen, wieder klarzukommen mit dem, wo er gerade steht. Nein, wir können niemanden zwingen zu irgendwas. Wir werden auch niemanden überreden zu irgendwas. Aber manchmal reicht schon ein Anrufen und sagen, du, ich würde gerne mit dir mal einen Kaffee trinken. Ich hab gemerkt, dir geht's nicht so gut. Okay. Und was aus diesem Kaffee wird, das weiß Gott allein. Aber wie lieblos wäre es, überhaupt nicht anzurufen. Jakobus schrieb, wenn einer von euch vom rechten Weg abkommt und Gottes Wahrheit nicht mehr erkennt, dann sollt ihr ihn auf den rechten Weg zurückbringen. Ich denke, viel klarer geht's nicht mehr. Ein weiterer Vorteil einer Ortsgemeinde ist die Tatsache, dass ein geistlicher Leiter für geistliche Leitung und Fürsorge sorgt. Und das bin nicht nur meine Frau und ich. Das ist jeder, der hier in der Gemeinde leiterschaftlich mitdient. Jeder Zellleiter. Andere Bereichsleiter. Gott übergibt dem Hirten einer lokalen Gemeinde die Verantwortung zu schützen, zu bewahren, zu verteidigen und für das geistliche Wohlergehen der Herde zu sorgen. Das heißt darum im Hebräerbrief ebenso, gehorcht euren Gemeindeleitern. Ihre Aufgabe ist es, über euch zu wachen und sie werden über ihren Dienst Rechenschaft abgeben müssen. Ich kenne viele Leute, die gerne leiten, gerne groß leiten würden, aber nicht unbedingt bereit sind, diesen Nachsatz mitzuschlucken. Dann für alles, was sie tun, vor Gott eines Tages Rechenschaft zu geben. Und die Bibel lässt keinen Zweifel daran, dass die, die leiten, größere Verantwortung haben und auch mehr erwartet werden wird von Gott, als von denen, die es nicht tun. Der Teufel liebt Christen, die sich vom Leib Christi losgelöst und sich von ihrer geistigen Familie getrennt haben und die niemandem Rechenschaft schuldig sind. Manchmal siehst du die vielleicht in Fußgängerzonen stehen mit irgendwelchen Plakaten. Ich habe einige dieser Personen angesprochen und viele von ihnen gehören nirgendwo hin. Sie machen ihr Wunder Standalone-Christ. Die Hölle kommt oder Jesus rettet oder irgendeine Aussage, die stimmt, aber die natürlich auf die Weise nicht unbedingt immer Menschen abholt. Und manchmal Menschen abschreckt und weit wegdrückt. Denn der Teufel weiß, dass sie zu schwach sind, um sich gegen seine Angriffe zu wehren. Ich habe das Bild von dem Baum im Sturm gebraucht und ich möchte auch das Bild von der Kohle nochmal in Erinnerung rufen. Ein Kohlestück alleine wird verglühen nach kurzer Zeit, wird ausgehen, wird verlöschen. Wenn es aber mehrere sind, die zusammen sind, bleiben die heiß und immer wieder kommt eine Flamme hoch. Die zünden sich gegenseitig sozusagen an. Und so ist es auch mit uns Christen. Wenn wir zu lange alleine sind, beobachte das. Manchmal reicht schon ein Urlaub von 2 Wochen. Du merkst schon, wie die Flamme runterbrennt. Und du hast nicht so deine Zeit mit Gott und mit deinem Ehepartner auch nicht mit Gott. Das ist irgendwie, läuft das anders im Urlaub, ist ja so ein anderer Rhythmus. Und dann freust du dich schon wieder richtig, boah, wann kann ich endlich wieder in die Gemeinde oder in die Zelle gehen? Ich brauche wieder Feuer. Hier ist gerade so leer, ist gerade so kalt geworden. Ja, das kann passieren. Deswegen ist nicht gut, alleine zu sein. Der 7. Punkt ist, es gibt alles in der Gemeinde. Es ist für ein gesundes Leben unabdingbar, zu einer gesunden Gemeinde dazugehören. Rick Warren schrieb hierzu, Gott schuf die Gemeinde, um die 5 größten Bedürfnisse deines Lebens zu stillen. Erstens ein Ziel, für das du leben kannst. Zweitens Menschen, mit denen du leben kannst. Drittens Prinzipien, nach denen du leben kannst. Viertens eine Berufung, die du ausleben kannst. Und fünftens und Kraft, durch die du leben kannst. Es gibt keinen anderen Platz auf dieser Erde, schreibt Rick, der alle 5 Bedürfnisse erfüllt. Gottes Absichten für seine Gemeinde sind identisch mit seinen Lebensaufträgen für dich. Die definiert er wie folgt. Anbetung hilft dir, dich auf Gott zu konzentrieren. Gemeinschaft hilft dir, die Probleme des Lebens zu bewältigen. Nachfolge hilft dir, deinen Glauben zu festigen. Dein Dienst hilft dir, deine Begabung zu erkennen. Und Evangelisation hilft dir, deinen Auftrag zu erfüllen. Nichts auf dieser Welt ist mit der Gemeinde Jesu vergleichbar. Es ist deine Entscheidung. Soweit Zitat Rick Warren. Wenn ein Kind geboren wird, dann wird es automatisch Teil der Menschheitsfamilie. Aber es wird auch Teil einer lokalen, eigenständigen Menschenfamilie. Einer konkreten Familie, die es ernährt, die für es sorgt, die es großzieht, damit es wächst und gedeiht und stark wird. Das Gleiche gilt im geistlichen Bereich. wenn du, weil Jesus Christus als Herr und Erlöser, wenn du ihn annimmst, wiedergeboren bist, wirst du automatisch Teil der weltweiten Familie Gottes. Das ist eine unbestreitbare Tatsache. Jeder Christ, ob mit oder ohne Gemeindezugehörigkeit, ist ein Kind Gottes geworden, wenn er Christus angenommen hat und ihm nachfolgt. Aber du solltest auch Teil einer Familie vor Ort werden, einer lokalen Gemeinde. Achtens, Verbindlichkeit bedeutet Verbindung. Der Unterschied zwischen einem Gemeindebesucher und einem Gemeindemitglied ist die Verbindlichkeit. Ihr merkt schon, ich definiere jetzt Mitgliedschaft nicht so arg, weil es von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich gehandhabt wird. Einige haben Listen, andere haben Voraussetzungen dafür oder haben Prozedere dafür. Einige taufen in die Mitgliedschaft, andere machen das vorher oder irgendwann anders. Es geht um den Grundbegriff, weil Mitgliedschaft bedeutet, selbst in unserer Zeit, immer noch eine Verbindung, eine Verbindlichkeit. Ich bin nirgendwo Mitglied, wenn ich nicht eine gewisse Verbindung bereit bin einzugehen, stimmt's? Keiner ist im Bücherclub Mitglied, wenn er nicht bereit ist, was weiß ich, einmal im Vierteljahr ein Buch zu kaufen. Das ist dann so eine Art, ja, Unmitgliedschaft. Besucher sind Zuschauer, die von der Seitenlinie aus zuschauen. Wir sagen das ja bewusst, jeder darf hier in dieser Gemeinde so lange sitzen, wie er will, so oft kommen, wie er will, über Jahre und Jahrzehnte und darf Besucher bleiben. Das ist in Ordnung. Weil Mitglied in einer Gemeinde zu sein, muss eine persönliche Entscheidung sein. Es muss gewollt sein, aber ich muss dazu natürlich auch ein bisschen was darüber wissen. Deswegen reden wir ein, zweimal im Jahr auch über die Bedeutung von Gemeinde. Weil wer das gar nicht weiß und wer in der Hinsicht die Bibel noch nicht studiert hat, der könnte tatsächlich hier einen Irrglauben nachgehen. Mitglieder arbeiten nämlich aktiv in der Gemeinde mit. In unserer Gemeinde gibt es keine passiven Mitglieder. Zumindest sollte es die nicht geben. Weil wir glauben, wer in der Familie ist, der darf auch mit die Spülmaschine ausräumen. Wisst ihr? Das ist, jeder hat irgendwo seinen Platz. Jeder hat seine Berufung ja auch in dieser Familie. Und die wächst auch mit den Gaben. Unsere Kinder, wenn sie klein sind, sind 4, 5, dann fangen sie an, den Müll rauszubringen oder das Altpapier. Wenn sie größer sind, dann dürfen sie größere Aufgaben tun. Weiß der Gott, für wachsende Kinder. Irgendwann brauchen die Eltern dann gar nichts mehr tun. Also weit ist es noch nicht gekommen, aber weiß der Gott, wir haben ja Hoffnung. Besucher wollen die Vorteile in Anspruch nehmen, die die örtliche Gemeinde bietet, aber sie wollen keine Verantwortung übernehmen. Sie sind wie Paare, die zusammenleben wollen, ohne die Verbindlichkeit einer Ehe einzugehen. Warum ist es so wichtig, zu einer örtlichen Gemeindefamilie zu gehören? Weil es bedeutet, dass du dich in der Praxis und nicht nur in der Theorie verpflichtest, Teil von Gottes Familie zu sein. Gott will, dass du reale Menschen liebst, nicht nur ideale. Du kannst dein Leben lang nach der perfekten Gemeinde suchen, aber du wirst sie nicht finden. Verlass dich drauf. Hier auf keinen Fall. Und wenn du sie gefunden hast, sagt Susanne gerade, dann ist es in dem Moment schon nicht mehr, weil du bist dann dabei. Ja, so ist es, so sieht es aus. Das zwischen Theorie und Praxis laufen hier doch ein paar Dinge auseinander. Du bist berufen, unvollkommene Sünder zu lieben, so wie Gott es tut. Und auch unvollkommene Christen, die du dann finden wirst. Die hoffentlich keine Sünder mehr sind, aber vielleicht hier und da tatsächlich auch versagen. Und selbst dann solltest du sie lieben. Amen. Denn du wirst auch geliebt, wenn du mal versagst. Und wer von uns versagt nicht? Ich sag mal jeden Tag, manches vielleicht besser einmal die Woche. Hey Leute, wir hatten nie einen falschen Gedanken, wir hatten nie ein falsches Wort, wir hatten nie mal überreagiert. Ja? Das sind nur die kleinen Sachen, von denen ich jetzt rede. Wir alle versagen in diesen Bereichen. Neuntens, Gemeinde ist dein Schutzraum. Das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir haben über den Baum im Wald. Der schützt dieser Wald. Der ist nicht nur da, damit er mir den Wind fernhält, sondern er ist existenziell schützend für mich. Die Gemeinde ist außerdem ein Ort, an dem du das Reden Gottes durch alle Elemente des Gottesdienstes und der Zelle hindurch hören sollst, um gut vorbereitet zu sein auf das, was kommt. Wir haben ja oft prophetische Eindrücke, die hier weitergegeben werden. Für manch einen war das schon lebensrettend oder heilbringend. Darum verpasst keinen Gottesdienst. Jemand sagte mal, das prophetische Reden Gottes kommt in einem großen Maß, in der Regel von Pastor oder vom Leiter, vom Prediger, auch vom Lobpreisteam. Es kommt von vorne, weil Gott diese Leute hoffentlich dahingestellt hat, wo sie sind. Ich hoffe, der hat mich hingestellt, sonst wäre ich hier am falschen Ort. Aber dann kann es sein, dass er durch die Predigt irgendeinen Satz in dein Leben reinbringt, der dein Leben für immer verändert. Hättest du diesen Gottesdienst verpasst, würdest du diese Veränderung vielleicht nie oder vielleicht erst viel später erleben. Darum sagt Paulus, verpass keinen Gottesdienst. Ja, wenn ich in Urlaub bin, dann mach einen Livestream an. Sei dabei, sei verbunden mit dem Ort, wo Gott dich reinpflanzt. Weil das ist relevant. Es gibt viele, viele gute Gemeinden. Es gibt bestimmt viele bessere Gemeinden als unsere. Aber wenn das deine ist, Ist das für dich die wichtigste Gemeinde auf dieser Welt? Wichtiger als Bethel oder andere Supergemeinden, die es gibt? Die wir auch gerne hören, weil hier kommt das Wort für hier, wisst ihr? Für dich. Nicht nur ein globales Ding. Bill Hybels schreibt hierzu in seinem Buch einfach 10 Schritte zu einem aufgeräumten Leben. Als Pastor bin ich darüber getroffen, wie oft ich den Satz höre, heute wäre ich beinahe nicht in den Gottesdienst gekommen. Normalerweise passiert das nach einer Predigt, die durch Gottes Gnade einige Menschen zutiefst berührt hat. Diese Personen erzählen mir dann, dass die Predigt genau im richtigen Moment kam. Wenn ich mir überlege, dass ich beinahe nicht gekommen wäre, sagen sie dann. Vor kurzem unterhielt ich mich sonntags mit einem Mann, der diesen Satz mehrmals sagte. Schließlich ging ich darauf ein. Tatsächlich, meinte ich scherzhaft, Sie wären beinahe nicht gekommen? Gottesdienst ist kein regelmäßiger Termin in Ihrem Kalender? Werfen Sie sonntagmorgens mit Ihrer Familie eine Münze, um zu entscheiden, ob Sie in den nächsten Gottesdienst gehen oder nicht? Nach dem nächsten Gottesdienst machten einige andere Personen genau die gleiche Bemerkung. Und ich wurde noch etwas deutlicher, was die Bedeutung eines regelmäßigen Gottesdienstbesuchs angeht und wie sehr sich das auf unsere Beziehung zu Gott auswirkt. Im letzten Gottesdienst an diesem Tag, die haben mehrere, ging ich sehr stark auf dieses Thema ein. Vielleicht wurde ich auch ein bisschen lauter, als ich die Gemeinde konfrontierte. Tatsächlich? Gottesdienst steht nicht als fester Termin in eurem Kalender? Von den oberen Rängen in unserem Auditorium rief ein Kind. Nein! Es stellte seine Familie bloß und das in der Gemeinde. Ich dachte noch, dieses Kind bekommt wahrscheinlich bis zu seinem 15. Lebensjahr Redeverbot. Die Leute lachten und ich auch. Aber ehrlich gesagt bricht es mir das Herz, wenn Eltern sich nicht vornehmen, gemeinsam mit ihrem Kind jede Woche in den Gottesdienst zu gehen. Der Ausspruch, nein, das steht nicht wirklich in unserem Kalender, begegnet mir viel zu oft. Wir werfen immer noch jede Woche eine Münze. Manchmal kommen wir und manchmal nicht. Wenn Sie Gottes Reden öfter vernehmen wollen, dann gehen Sie dorthin, wo sein Wort gelehrt wird. Regelmäßig, jede Woche. Der Gottesdienstbesuch war auch bei Jesu Teil seines wöchentlichen Rhythmus. Am Sabbat ging er wie gewohnt in die Synagoge, steht im Wort. In welche Richtung wollen Sie sich weiterentwickeln? Wenn Sie auch nur im Entferntesten daran interessiert sind, mit Jesus ernst zu machen, jemand zu sein, der ein bisschen mehr über den Glauben weiß, der ein bisschen mehr wie der ist, dem nachzufolgen er behauptet, dann müssen Sie sich unbedingt ein paar Worte in Ihren Kalender schreiben. Und Gottesdienst gehört definitiv dazu. Wenn Sie Gottes Führung und seine liebevollen Pläne für Ihr Leben besser erkennen wollen, brauchen Sie den gleichen wöchentlichen Rhythmus, nach dem auch Jesus lebte. Gottesdienst stand in seinem Kalender. Das steht auch in meinem Kalender. Schreiben Sie es in Ihren und machen Sie es zu einem festen Termin, an dem nicht zu rütteln ist. Ich hatte gerade jetzt letzte Woche ein Treffen mit mehreren Pastoren aus Hessen. Und einer, der eine recht große Gemeinde jetzt gerade übernommen hat, der sagte mir, und ich war überrascht, die meisten unserer Leute kommen nur alle 2-3 Wochen zum Gottesdienst. Die sehe ich nicht jeden Sonntag. Die kommen mal, wie es eben passt. Gut, natürlich gibt es Gründe, Schicht und andere Dinge können natürlich was verhindern, aber wenn das Willkür ist, dann tun die mir einfach leid. Weil die wissen gar nicht, was sie verpassen. Die denken, es ist einfach nur ein Vereinstreffen. Es ist nicht nur ein Vereinstreffen. Das hier ist nicht nur, ich komme nicht hierher und hoffe, du auch nicht wegen der guten Predigt. Das ist nicht der Kern. Das Wort Gottes ist der Kern. Als ich eben gesehen habe, wie Christus hier vorne Platz genommen hat, auf dem Thron, da war mir bewusst, es geht um das Wort. Er, Jesus selbst, ist das lebendige Wort. Er ist nicht nur ein Wort, ein Gedanke, ein Gott. Er ist der König aller Könige. Er kommt hierher, Sonntag für Sonntag. Er nimmt hier Platz, unsichtbar für uns, aber hörbar und oft fühlbar. Er ist hier, er heilt Leute, einfach so. Er spricht in die Herzen lebendige Worte, die nicht einfach ausradiert werden können, weil sie werden vom Geist in dir bestätigt. Das passiert, weil er hier ist. Er ist das Wort. Und immer, wenn das Wort gesungen, wenn das Wort gepredigt, wenn das Wort in Form vom Opfer oder anderen Dingen erfüllt wird oder durchs Abendmahl, ist er voll dabei. Er ist das Wort, er ist der König, er ist hier. Wie so sollte ich diesen Termin verpassen? Wer sollte mich davon abhalten können, das zu erleben, und zwar Sonntag für Sonntag? Wenn mein König hierher kommt, um mich zu treffen, warum sollte ich zu Hause bleiben? Steht ihr? Das sage ich nicht als Pastor. Das sage ich als Kind Gottes, als sein Sohn. Wenn mein Papa kommt und lädt mich irgendwo ein, dann gehe ich doch dahin. Dann bin ich doch da, da freue ich mich doch. Und wenn mein himmlischer Papa mich einlädt, hey, was ein Vorrecht. Und das macht er jede Woche, überleg mal. Preis sei Gott. Mein dritter Hauptpunkt ist gemeinsam leben. Wir sollen unser Leben mit anderen teilen. Nach Gottes Vorstellung sollen wir unser Leben gemeinsam leben und erleben. Die Bibel nennt diese gemeinsame Erfahrung Gemeinschaft. Heute hat dieses Wort allerdings den größten Teil seiner biblischen Bedeutung verloren. Gemeinschaft kann sich heute auf beiläufige Gespräche, auf Smalltalk, zusammen essen und Spaß beziehen. Die Frage nach Gemeinschaft ist gleichbedeutend mit der Frage, wo man den Gottesdienst besucht. Und die Aufforderung, nach dem Gottesdienst Gemeinschaft zu pflegen, bedeutet in der Regel, gemeinsam Kaffee zu trinken oder zu essen. Echte Gemeinschaft ist viel mehr als das. Sie ist viel mehr als einfach nur zusammen im Gottesdienst zu sitzen. Gemeinschaft bedeutet, unser Leben gemeinsam zu leben und zu erleben. Dazu gehören selbstlose Liebe. Dazu gehört ehrliches Sich-Mitteilen, praktischer Dienst. Ja, auch opferndes Geben ist Teil davon. Mitfühlendes Trösten gehört dazu. Und alle anderen Einandergebote, die sich im Neuen Testament wiederfinden. Beachten mal, dass die Bergpredigt hauptsächlich auf Christen gemünzt ist. Es geht darum, wie gehe ich mit der Familie Gottes um. Galater 6, Vers 9 und 10, es geht um den Haushalt des Glaubens. Wir machen uns ganz viel Gedanken, wie wir mit anderen Leuten umgehen, und ohne dabei zu beachten, dass wir anfangen sollen, in unserem eigenen Haus das zu leben. Weil wenn du das hier tust, bei Leuten, die du gut kennst, oder gar in deiner eigenen Familie, dann ist es einfach, das außerhalb zu tun, wo du die Schwächen der Leute ja gar nicht kennst. Glaub mir, das ist einfach. Meine Tochter sage ich oft, du, wie du deinen Bruder heute behandelst, wirst du deinen Ehemann irgendwann behandeln. Was? Nie! Ich verstehe mich nicht falsch, sie ist wie jeder andere Teenager in der Art. Wenn die Brüder nicht immer so behandelt, wie man die Ehemänner später behandeln will. Aber die Wahrheit ist doch, wenn der erste Flamme aus ist, nach 1, 2, 3 Jahren, auf einmal kommt genau das Verhalten wieder raus, was ich vorher drauf hatte. Vor allem bei den Leuten, die ganz eng zu mir sind. So wie du deine engsten Leute behandelst, das ist dein Reifegrad. Ups. Sei nicht entmutigt. Guck in den Spiegel und halt's aus. Ja, stimmt, ich sollte mit meiner Frau liebevoller umgehen. Ich sollte meine Kinder respektvoller behandeln. Ich sollte meine Eltern respektvoller behandeln. Ich sollte mehr Liebe zeigen. Ja, ja. Sei nicht überfordert, sondern nimm dir etwas vor. Aber in einem Bereich in deinem Leben, fang da an. Und schau, es muss ja echt sein. Es soll ja nicht nur was Aufgesetztes sein, was du unter Krampf und Kampf irgendwie hochhältst und dann, sobald Druck auf dich kommt, kommt wieder der Alt durch. Das braucht kein Mensch. Aber entscheide dich. Deine kleine Entscheidung, jeden Tag zu lieben, verändert dich langfristig. Immer mehr, immer mehr. Christus ähnlich zu werden, ist ein Prozess. Es ist kein Hauruck. Immer wieder Entscheidungen. Oft gegen die eigenen Gefühle sich zu entscheiden. Das verdient der Gang. Ich liebe ihn. Es sind Entscheidungen, immer wieder. Und die machen es aus, die machen den Unterschied. Wenn wir über Gemeinschaft reden, dann ist Größe wichtig. Und hier gilt, je kleiner, je besser. Man kann mit einer großen Menge Gottesdienste feiern, aber man kann nur in einer kleinen Gruppe echte Gemeinschaft erleben. Deswegen haben wir Zellgruppen. Wenn die Gruppe größer wird als 10 Personen, fängt normalerweise einer an auszusteigen. In der Regel die ruhigste Person. Und einige wenige dominieren die Gruppe. Ich glaube, Zellen sind Gottes Idee. Jesus diente ebenfalls in einer kleinen Gruppe von Jüngern. Er hätte sich mehr als die 12 aussuchen können. Aber er wusste, dass diese Zahl das Maximum ist, wenn sich noch alle aktiv in der Gruppe beteiligen wollen. Der Leib Christi ist genau wie dein Körper eine Ansammlung von vielen kleinen Zellen. Manche Gemeinden nennen die anders. Hauskreise, Hausgruppen, Kleingruppen, whatever. Aber Fakt ist, das ist, woraus eine Gemeinde entsteht. Wenn eine Gemeinde keine Kleingruppen hat, hat sie ein sehr großes Problem. Man weiß heute, dass alle wachsenden und großen, einflussreichen Gemeinden dieser Erde, egal zu welcher Couleur sie zählen, Kleingruppen haben. Aber das ist ja nicht unser Thema. Die haben wir schon eine Weile. Das Leben des Leibes Christi ist genau wie in deinem Körper in diesen Zellen enthalten. Und das ist das Ermutigende. Nicht nur in den Gottesdiensten ist Christus Zentrum oder ist unsere Salbung, die wir von Gott bekommen haben als lokale Gemeinde. Sie ist in jeder Zellgruppe. Dieselbe Salbung, die Gott mir gegeben hat als Pastor dieser Gemeinde, hat jeder Zellleiter in seiner Gemeinde auch. Sag doch mal Amen dazu. Aus diesem Grund sollte jeder Christ innerhalb seiner Gemeinde in einer kleinen Gruppe eingebunden sein. Wichtig ist, dass hier echte Gemeinschaft stattfinden kann, denn es geschieht in der Kleingruppe und nicht in den Veranstaltungen der Gesamtgemeinde. Wenn du deine Gemeinde als Schiff siehst, dann sind die Kleingruppen die Rettungsboote. Das ist unsere Definition. Die an diesem Schiff befestigt sind und die immer wieder auf Fahrt gehen, um in ihrer Umgebung Menschen aus dem Wasser zu ziehen, die sonst verloren gingen. Gott gab solchen kleinen Gruppen von Christus eine unglaublich große Verheißung. Und die kennt ihr alle. Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, bin ich mitten unter ihnen. Kann es eine größere Verheißung geben, als zu sagen, der König ist hier? Du bist zu zweit und zu drei, denkst, wir haben eine kleine Minizelle. Er ist da, weil ihr zu zweit seid. Er ist da, er hat es versprochen. Schwarz auf weiß, Matthäus 18, 20. Unglücklicherweise garantiert die Zugehörigkeit zu einer Kleingruppe nicht, dass man auch echte Gemeinschaft erlebt. Das möchte ich auch sagen. Viele Hauskreise oder Kleingruppen stecken in Oberflächlichkeiten fest und haben keine Ahnung, wie echte Gemeinschaft aussieht. Und da möchte ich euch noch was zu zeigen. Das sind die vier Schlüsselworte, die auf der Chart, auf dem Chart stehen. Der Unterschied zwischen echter und vermeintlicher Gemeinschaft ist erstens Authentizität. In echter Gemeinschaft erlebt man diese Authentizität. Authentische Gemeinschaft ist nicht oberflächlicher Smalltalk. Sie ist ein aufrichtiges Mitteilen von Herz zu Herz, das manchmal auch etwas Mut erfordert. Da spricht man tatsächlich sogar als Mann über seine Schwächen. Oh, gruseliger Ort. Frauen tun sich leichter, ich weiß. Aber Männer, die anfangen, über ihre Schwächen zu reden, die waren richtig stark. Weil sie müssen nicht ständig irgendwelche Dinge verstecken und gut aussehen müssen. Weißt du, nach außen präsentieren und nach innen drin alles hohl und leer. Das weiß ich, wie viele Männer darunter leiden. Auch Christen, die sich noch nicht gewagt haben. Auch hier werden Leute sitzen heute Morgen, die das noch nicht gewagt haben. Ihr Herz wirklich auf den Tisch zu legen und sagen, hier, das, so geht es mir gerade. So, Ehe ist gerade kurz vorm Ende oder ich bin gerade hier beruflich total am Kippen. Und hey, sprich drüber, hol dir doch die Gemeinschaft. Du bist ja schon drin. Wir haben alle Mitglieder dieser Gemeinde sind in Zellen und viel, viel mehr, als wir Mitglieder haben, gehen in unsere Zellen. So nutzt diese Zelle auch in dem Bereich. Gegenseitigkeit ist das zweite Schlüsselwort. In echter Gemeinschaft erfahren wir Gegenseitigkeit. Und das ist die Kunst zu geben und zu bekommen. Es bedeutet, voneinander abhängig zu sein. Ja, ich soll davon keine Menschen abhängig sein. Doch, weil Gott durch Menschen wirkt. Ehrlich. Gott kommt in aller Regel nicht persönlich in Gestalt von Jesus Christus in den Hausgeist, in die Kleingruppe, in die Zellgruppe, in den Gottesdienst. Er kommt durch irgendjemanden, vielleicht durch irgendjemanden, den du gerade gar nicht so gerne zuhörst. Und möglicherweise hat er genau das Wort von Gott für dich. Und wenn du die Person ablehnst, lehnst du oft das ab, was sie sagt. Und dann bist du umsonst da gewesen. Erwarte nicht von den Menschen alles. Und die Abhängigkeit von Menschen meint auch nicht von Menschen. Ich verstehe das schon richtig. Es geht um ihn. Wir sind nicht von Menschen abhängig in dieser Weise, aber wir sind abhängig davon, dass Gott uns durch Menschen segnet. Und dass Gott Menschen durch uns segnet. Iris hat ja letzte Woche darüber gepredigt. Wenn wir gewisse Dinge nicht tun, wird Gott sie nie tun. Und Leute werden sagen, Gott, warum lässt du das zu? Und Gott wird irgendwann sagen, ja, ich hatte damals der Iris gesagt, sie soll dir 1000 Euro geben, sie hat es nicht gemacht. Dann habe ich drei andere gefragt, die wollten auch nicht. Also, tut mir leid. Hast du die Pfändung bekommen? Weißt du, so könnte es irgendwann aussehen im Himmel. Sei immer hörend. Mitgefühle, dritter Punkt. Heute bezeichnet man dies auch manchmal als Empathie. Paulus füllt diesen Begriff mit Inhalt. Er sagt, Kolosser 3, ihr sollt euch auch untereinander herzlich lieben, in Barmherzigkeit, Güte, Demut, Nachsicht und Geduld. Wir brauchen eine kleine Gruppe von Menschen, die für uns glaubt und uns durch eine Situation hindurchträgt, wo wir es alleine definitiv nicht schaffen. Und wenn wir ehrlich sind, haben wir wahrscheinlich alle schon solche Situationen erlebt. Wo wir trotz unserem Glauben in irgendeinem Punkt kamen, wo wir sagen, hier habe ich gerade keinen Glauben für. Hier komme ich gerade nicht durch. Also ich hatte den Punkt schon. Ich bin froh, dass es Menschen in meiner Umgebung sind, wo ich sagen kann, du, hier brauche ich gerade echt deinen Beistand, brauche ich deine Hilfe. Glaub mit mir zusammen, bete, segne mich, ich brauche gerade Ermutigung. Und dann kommt's irgendwoher auf einmal. Vielleicht, oft durch meine Frau, ehrlich gesagt. Spricht Gott, höre ich seine Stimme und denke, wow, danke Herr, das war's gerade. Ich sage erst danach, danke Iris, weil ich weiß, wo es herkam. Ja, kannst du dir vorstellen, dass Gott ganz viel dir zu sagen hat durch deinen Ehepartner? Verlass dich drauf. Muss keine Prophetin oder kein Prophet sein. Gott spricht zu dir durch deinen Ehepartner. Wahrscheinlich schon lange, nur nimmst du es wahr. Da kannst du viel entdecken, das ist spannend. Barmherzigkeit, der letzte Punkt für gemeinsam Leben. In echter Gemeinschaft erleben Menschen Barmherzigkeit. Nicht Unbarmherzigkeit, nicht Leistungsdruck, nicht Verdammnis. Barmherzigkeit. Gemeinschaft ist ein Ort der Gnade, wo Fehler nicht noch betont, sondern vergeben werden. Wo nicht ständig auf irgendwas rumgeritten wird, was mal war. Oder was noch nicht so ist, wie es sein soll. Ja, der Zellleiter wird das ansprechen, wahrscheinlich in Zweiergesprächen. Das ist gut so. Das ist Teil der Korrektur und der Hilfe, die wir brauchen. Aber ich bin dann nicht der Ehebrecher, weil ich vielleicht mal vor ein paar Jahren hier furchtbar versagt hätte. Ja, wenn dir das passiert ist, ist das nicht der Stempel, den du den Rest deines Tages, deiner Tage aufhaben solltest. Sondern das sollte draufstehen, vergeben. Das sollte Buße, Vergebung, neue Saat stehen. Und eine inzwischen glückliche Ehe, weil du treu bist. Amen. Das sollte treu draufstehen. Seit 2000 Jahren treffen sich Christen in Kleingruppen, um dort Gemeinschaft zu erleben. Und wenn du noch nie ein Teil einer solchen Kleingruppe warst, dann weißt du gar nicht, was dir entgeht. Ich sag's nochmal, du wurdest für die Gemeinschaft erschaffen. Die Gemeinschaft mit Gott und oft durch Menschen mit Gott. Ich fasse zusammen. Zu Hause ist ein Ort, an dem du dazugehörst. Ein Ort, wo du in einer Familie sein darfst und dazugehörst. Nicht nur als Gast, sondern als Teil davon. Die Zugehörigkeit zu einer Gemeindefamilie kennzeichnet dich als echten Christen und wird dir helfen, dich zuzurüsten. Es ist ein Ort, den ich brauche und den du brauchst. Und Gemeinde ist ein Ort, wo man gemeinsam und in echter Gemeinschaft lebt. Und diese wird geprägt von Authentizität, von Gegenseitigkeit, von Mitgefühl und von Barmherzigkeit. Und jetzt ist der Moment, wo ich immer frage, ob jemand da ist, der sagt, bis jetzt habe ich keine Gemeinschaft mit Gott. Ich bin nicht von Neuem geboren, wie ihr das hier sagt, oder wie die Bibel das in Johannes 3 sagt. Ich folge ihm nicht nach. Ich bin interessiert, neugierig, habe mich damit vielleicht auch schon ein bisschen beschäftigt, bin wahrscheinlich Mitglied einer Kirche, aber weißt du, Gott ist nicht mein König. Wenn du sagst, der König ist hier, dann bedeutet das für mich nicht, es ist mein König, es ist nur ein König. Und wenn du möchtest, dass ab heute dieser Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist dein König sind, von heute bis zu deinem letzten Atemzug, dann möchte ich dich auffordern, aufzustehen, da wo du jetzt bist. Ich möchte nämlich dann für dich beten. Niemand sollte sich schämen, weil irgendjemand guckt. Es gab auch den Gottesdienst, wo ich aufgestanden bin. Und es war die beste Entscheidung meines Lebens. Ist jemand da, der sagt, das ist meine Entscheidung heute? Ich schäme mich dafür nicht. Jesus ist für mich am Kreuz gestorben. Ich nehme dieses Opfer jetzt und heute in Anspruch und werde ihm nachfragen. Gut, ich sehe hier niemanden. Und darum fordere ich euch alle auf, aufzustehen. Weil ich weiß, diese Predigt wird von Tausenden von Leuten gehört in den nächsten Monaten und Jahren. Und möglicherweise ist da jemand dabei, der jetzt gerade steht. Und wir, die wir schon gestanden haben oder vielleicht irgendwann einmal auch aus diesem Grund stehen werden, wir dürfen jetzt ein Übergabegebet in der Form einer Hingabe sprechen. Und für den, der das zum ersten Mal spricht, ist es die Übergabe seiner Herrschaft an den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. So sprecht mit mir. Vater im Himmel. Ich glaube, dass Jesus dein Sohn ist. Ich glaube, dass Jesus auch für meine Schuld am Kreuz gestorben ist. Und so bringe ich dir jetzt alle meine Lebensschuld. Bitte vergib mir im Namen von Jesus und reinige mich. Ich will dir folgen. Von jetzt an bis zu meinem letzten Atemzug und dann in Ewigkeit. Sei mein Herr. Ich bin zu Hause. Amen. Amen. Dankeschön. Bitte nehmt Platz. Ich möchte euch zum Schluss noch auf eine Sache aufmerksam machen. Wenn du bisher die Mitgliedschaft in einer Gemeinde mehr als Kür statt als Pflicht gesehen hast, dann ermutige ich dich sehr, deine Meinung zu hinterfragen und mit Gott darüber zu sprechen, wo dein Platz von ihm aus sein soll. Oft ist es der Platz, wo man Jesus Christus angenommen hat, wo man dieses Gebet zum Beispiel zum ersten Mal gebetet hat. Sehr oft ist es dieser Platz. Manchmal aber auch ein ganz anderer. Gott führt dich einen anderen Weg. Wenn du weißt, wo der Herr dich hingestellt hat, dann gehe konkrete Schritte Richtung Mitgliedschaft. Frag in dieser Gemeinde den Pastor oder einen der Leiter, wie geht es bei euch? Wie kann ich hier verbindlich werden, um Verbindung zu bekommen? Wenn es das Christuszentrum ist, zu dem Gott dich ruft, dann wären solche Schritte zum Beispiel, sich einer Zelle anzuschließen, an einem Bebo teilzunehmen und den Zehnten zu geben. Das wären drei ganz konkrete Sachen, die für uns Voraussetzungen für Mitgliedschaft sind. Aber jede Gemeinde hat da ihre eigenen Statuten und Voraussetzungen. Wenn du das in unserem Fall schon getan hast, dann gilt es jetzt, einen Antrag zu stellen auf Mitgliedschaft. Und am 12.12. würden wir uns einen ganzen Tag lang sehen, Stockwerk tiefer, und würden ein sogenanntes Mitgliedsseminar zusammen haben. Wenn du noch nicht weißt, ob das so ist, stell trotzdem einen Antrag oder schreib mir eine E-Mail und sei einfach mit dabei. Dieses Seminar an sich ist völlig unverbindlich. Wir wollen einfach sicher gehen, dass jeder, der in diese Gemeindefamilie kommt, genau weiß, wo dieses Schiff Gemeinde hin will und nicht nach ein, zwei Jahren sagt, oh, das ist ja ganz anders, als ich mir das vorgestellt hatte oder als ich erwartet hatte. Das soll nicht sein. Darum haben wir diese Schritte vorgeregelt, zum Beispiel das Begegnungswochenende, wo sehr viel klar wird, wer wir sind. Aber auch dieses Mitgliedsseminar jetzt eben dann zum letzten Punkt noch, um Dinge zu klären, um auch persönliche Gespräche werden dort mit all denen geführt, die dann sagen, ich möchte, um festzustellen, wo ist dein Platz, wo ist auch deine Mitarbeit möglich, was sehen wir hier. Und dann gibt es am 7. Februar die Erwachsenentaufe. Und das ist bei uns der Weg in die Mitgliedschaft, wenn man nicht schon als Erwachsener getauft wurde. Wird man dann hier in dieses große Gefäß hinein getauft auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und ist dann Anfang Februar Mitglied dieser Gemeinde. So wäre es bei uns. Nur wie gesagt, wo Gott dich hinberuft, das ist seine Sache. Und ich möchte niemanden hier in dieser Gemeinde als Mitglied aufnehmen, den Gott nicht hierher gestellt hat. Weil wisst ihr, die Gemeinde ist ein Haus, ein geistliches Haus mit geistlichen Steinen. Du als Stein, das sind keine Backsteine, das sind zugehauene Steine. Die sind individuell, das ist Mauerwerk. Bruchstein, wisst ihr? Wir alle sind Bruchsteine, kommen aus dem Bruch heraus und wir müssen an irgendeine Stelle rein, wo wir reinpassen. Wo ich reinpasse, passt du nicht rein. Wo du reinpasst, passe ich nicht rein. Dieser Ort, dieses geistige Gebäude hat Plätze, viele Plätze noch für Steine, aber du musst der Richtige sein dafür. Und Gott weiß es, weil er baut seine Gemeinde. Nicht ich baue seine Gemeinde, ich arbeite genauso mit wie du und wie jeder andere hier auch. Jeder an seinem Posten und er baut seine Gemeinde. So, ich habe ein Handout hierfür noch, wo alle wichtigen Bibelstellen und so weiter drauf sind. Könnt ihr euch gleich gerne mitnehmen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch noch einen wundervollen Sonntag und vielleicht sehen wir uns ja noch in Raus aus der Falle. Dankeschön.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie, und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief, dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174 oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.